Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Mutter Gottes, bitte du für uns, dass wir wirklich den Heiligen Geist aufnehmen, seine Worte, seine Wünsche, seine Sehnsüchte. Erflehe uns du ein offenes und bereites Herz. Wir wollen ganz dir gehören, liebe Mutter. Jetzt haben wir in der Pause gesprochen und das ist jetzt auch wichtig, glaube ich, zu erwähnen. Man kann jetzt die Heiligen nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt inzwischen ja schon doch viele Heilige, die im göttlichen Willen gelebt haben. Aber sie haben diese Gabe jeder auf seine Weise gelebt. Das ist wie bei einem Regenbogen mit vielen Farben. Wenn man die Farben da alle zerlegt, da kommt man ja auf viele Schattierungen. Das sind die Farbschattierungen, die auch bei der Luisa erwähnt sind, die göttlichen Eigenschaften. Und das kommt daher, weil jede Seele andere göttliche Eigenschaften widerspiegelt. Also manche gehen stärker ins Blau, andere mehr ins Gelb oder Rot oder Grün, könnte man jetzt so im bildhaften Sinn sagen. Die einen spiegeln die Güte Gottes, die anderen die Treue Gottes, die nächsten die Schönheit Gottes, wieder andere die Weisheit Gottes und so weiter. Und das ergibt verschiedene Ausprägungen dieser ein und derselben Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Wie ich jetzt erzählt habe, bei der Marie de Valais war das so, dass sie wie gebunden war und einfach nur das tat, was Gott wollte. Bei Luisa Picaretta zum Beispiel ist das wieder ein bisschen anders. Sie hatte da, ich weiß jetzt nicht, 1907, glaube ich, eine Begegnung mit einer armen Seele, die eben sagte, dass sie im Fegfeuer nur, dass an ihnen nur der göttliche Wille geschieht und dass sie wie in dem Körper einer fremden Person leben. Das heißt, ihre Seele war ganz gebunden an den göttlichen Willen. Sie lebten wie im Körper eines anderen Menschen. Und wenn der andere Mensch jetzt, dann tun sie nicht das, was sie wollen, sondern was der will. Also das ist der Körper, der Leib Christi eigentlich. Wenn ich in den Leib Christi einverleibt werde, dann habe ich jetzt seine Hände und seine Füße. Und er tut jetzt mit seinen Händen und Füßen, was er will, nicht was ich will. Und so lebe ich im Körper eines anderen, also ich muss ständig meinem Eigenwillen entsagen und ich tue jetzt nur mehr das, was er will, weil ihm gehört dieser Körper, nicht mehr mir. Und das ist eigentlich genau das, was Leben im göttlichen Willen heißt. Und das schaut jetzt verschieden aus. Bei Marie de Valais ist es wie gesagt so gewesen, dass sie ganz angeleitet war von Gott und gar nicht einmal was anderes dachte. Bei Luisa war es anders, ne, mit dieser armen Seele, das Gespräch. Diese arme Seele hatte erklärt, ja, wir tun nur das, an uns geschieht nur das, was Gott will. Aber bei dir ist es anders, du hast deinen freien Willen. Solange wir auf der Erde sind, können wir jetzt nach links oder nach rechts. Wir können überlegen, was wir tun wollen, blau oder grün oder rot. Und ja, bei Marie de Valais scheint auch das irgendwie ausgeschlossen gewesen zu sein. Sie hat nur das getan, was Gott wollte. Luisa Picaretta hat es anders gemacht, da gibt es Stellen, wo es heißt, sie fragte, soll ich so denken oder so, dahin schauen oder dahin schauen. Sie hat sich bis ins Letzte abhängig gemacht, also bis zur Blickrichtung, zum Gedanken. Es läuft auch auf dasselbe hinaus, dass sie immer sich abhängig gemacht hat und gefragt hat und das dann gemacht hat, was Gott ihr zeigte. Es läuft eigentlich aufs Gleiche hinaus. Aber man hat den Eindruck, dass Luisa ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit gehabt hat. Und dann gibt es wieder eine andere Ausprägung bei der Schwester Bonaventura Fink, verstorben 1922 in München mit 28. Da habe ich eh schon öfter auch was gesagt. Diese Seele, glaube ich persönlich auch, dass sie im göttlichen Willen gelebt hat, Schwester Bonaventura Fink. Da gibt es auch ein Buch, Ein Leben des Lichtes, heißt die erste Fassung von 1932 und dann eine Neuauflage in den 50er Jahren, die heißt etwas anders. Das muss ich gestehen, fällt mir momentan nicht ein. Auf jeden Fall ist das so beschrieben bei ihr, dass sie durch die vollkommene Hingabe bei Ludwig Maria Grignon von Montfort in einen so hohen Stand der Vereinigung gekommen ist, dass ihr persönliches Eigenbewusstsein aufgehoben war. Also sie hat in ihrem Innern, ihrem Seelenleben und in ihrem Leiblichen, in ihrer Bewegungsfreiheit, sie war so sich selbst, ihrer selbst enteignet, dass sie kein persönliches Empfinden mehr hatte, sondern wenn sie etwas empfunden hat, dann war das Empfinden Jesu, Liebe für die Seelen, Sehnsucht nach den Seelen, Schmerz wegen der Sünde und diese Sachen. Das war ihr Innenleben. Und die Liebe zu seiner Mutter oder die Liebe zum Vater, Und sie hat so gesprochen, manchmal auch zu ihren Mitschwestern, dass einfach Jesus gesprochen hat. Da war kein Zwischenraum. Da war nicht sie und in ihr Jesus, sondern es war einfach nur Jesus. Das war bei der Schwester Bonaventura. Bei der Luisa ist das nicht so beschrieben. Die Luisa hat oft sie hat sich Gedanken gemacht und dann kam Jesus und sie hat sich mit ihm unterhalten. Sie hat sich da selber, es war alles geführt vom göttlichen Willen, aber sie schreibt so, sie hat gedacht und dann kam Jesus zum Beispiel und erklärte ihr. Und bei der Schwester Bonaventura ist das irgendwie aufgehoben. So etwas kommt bei der Schwester Bonaventura dann gar nicht mehr vor, weil sie so absorbiert war in einer Weise, dass sie selber gar nicht mehr gedacht hat. Sie hat sich selber nicht mehr wahrgenommen. Und ich möchte jetzt da nicht sagen, die eine hatte mehr, die andere hatte weniger. Es sind verschiedene Ausprägungen. Und jeder von uns ist ein Unikat. Und jeder wird im göttlichen Willen einen ganz eigenen Weg haben und eine eigene Ausprägung. Die einen sehen mehr, weiß ich, die sehen Licht oder die haben Visionen oder hören. Die anderen haben nichts von all dem. Bei den anderen ist das wieder ganz anders. Die haben ganz andere innere Erfahrungen. Das kann man gar nicht vergleichen. Die einen werden vielleicht mehr leiden als die anderen und so weiter. Und da kann man jetzt nicht sagen, der ist jetzt heiliger als der andere. Das kann man nicht vergleichen. Oder sehr schwer, außer wenn man das Licht von oben jetzt hat und dann muss man auch dann noch fragen, ist das jetzt ein sicheres Licht und so weiter. Also schwer ist es, Vergleiche anzustellen. Man kann nur betrachten die Schönheit der Vielfalt. Und bei der zurück zu Marie de Valais, sie hat sogenannte Höllenstrafen. Sie hat Höllenstrafen gelitten, sie nennt das auch so. Und zwar verschiedener Art. Sie trug die Höllenstrafen des Geistes 6 Monate lang. Das ist die Sicht auf ihre Sünden, ihre Seele erschien ihr grauenhafter als der entsetzlichste Dämon. Das hat sie 6 Monate lang ertragen. Die Höllenstrafe des Geistes. Ich erzähle es nur so. Es war ihr Weg. Dann die Strafe der Sinne. Also sie hat die Strafe des Geistes ertragen und die Strafe der Sinne. Es gibt ja auch die Nacht des Sinnes, der Sinne und des Geistes. Sie hat da die Strafen getragen. Nicht nur für sich, sondern für viele, für sehr viele Seelen. Die Strafen des Geistes für die geistigen Sünden. Die Strafen der Sinne für die sinnlichen Sünden. Die Strafen des Geistes litt sie 6 Monate, die Strafe der Sinne 3 Jahre. Das war Hitze, Kälte, Hunger, Durst, Foltern, also alles, was auf die Sinne bezogen ist. Das haben die ja auch in der Hölle, die Dämonen und die, vor allem die verdammten Seelen. Die leiden ja, auch die Dämonen leiden diese Strafe. Jetzt verzettel ich mich vielleicht, aber die verlorenen Seelen, die Menschenseelen, die leiden ja dann in ihren Sinnen, wo sie gesündigt haben. Man weiß ja auch dort, wo man besonders Schuld auf sich geladen hat, dort ist die Reinigung. Und in der Hölle ist auch sicher dort besonders dort die Strafe. Wenn einer in der Sinnlichkeit total tief gesunken ist, dann wird er dort auch in der Hölle besonders leiden. Und bei ihr war es so, dass sie nicht einmal gewusst hat, dass sie gar nicht wirklich verdammt war. Diese Sühneleiden, die waren bei ihr so extrem, so intensiv, so stark, dass sie nicht einmal mehr diese Rückkoppelung in der Lage war zu machen, zu denken, das ist ja jetzt nicht wirklich, ich bin ja noch auf der Erde. Das war bei ihr weg, das war für sie so, als ob sie wirklich in der Hölle wäre. Und kam diese Wahrheit aber über sie, wenn sie das einmal realisieren durfte, in seltenen Momenten, dann bot sie sich aufs Neue heldenmütig als Opfer an. Also das ist, ich sag's nur so, das ist für uns absolut kaum nachvollziehbar. Und das waren aber alles Wirkungen des göttlichen Willens. Sie hat, der göttliche Wille hat in ihr auf diese Weise gewirkt, dass sie unheimlich viel Sühne geleistet hat, unheimlich viele Gnaden erlitten hat für die Zeit der großen Bekehrung. Das ist unsere Zeit. Die Zeit der großen Reinigung und wir wissen ja, es steht die Erleuchtung der Gewissen bevor, wie sie genannt wird, oder auch die Warnung, wo sich viele bekehren werden. Und sie hat damals vor 300 Jahren, über 300 Jahren gelitten, na 400 Jahre kann man schon bald sagen, für unsere Zeit, dass sich heute viele bekehren können. Dass sie nicht verloren gehen, sondern dass sie ins Reich Gottes eingehen können. Und dann hatte sie noch eine 12-jährige Sühne. Das ist eine, also die erste Hölle war im Vergleich eine Kleinigkeit zu der zweiten, die 12 Jahre dauerte. Und die erste Hölle bezog sich auf die göttliche Gerechtigkeit. Das war der Zorn der göttlichen Gerechtigkeit, der sich über sie entladen hat. Strafe, Hölle, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Die Hölle ist ja die Seelen oder die Dämonen, die erfahren die Gerechtigkeit Gottes in der Hölle. Aber nämlich bei ihr, das ist das Interessante, da offenbart sich ein Geheimnis, von dem ich bisher nichts gewusst habe. Das Geheimnis der göttlichen Liebe, das ist nämlich noch schrecklicher als das Geheimnis der göttlichen Gerechtigkeit. Diese 12 Jahre der Hölle, was sie zuletzt gelitten hat, das ist das Schlimm, was das vorher noch weit übertrifft. Diese Hölle der Liebe Gottes war noch viel schlimmer. Also die Liebe Gottes ist in einer gewissen Weise noch schrecklicher als die Gerechtigkeit Gottes. Das lesen wir, das zeigt sich bei Marie de Valais. Und ja, sie hat, das erzähle ich jetzt nicht alles, aber sie hat 7 Jahre fast ununterbrochen geweint und sie wäre erblindet ohne himmlische Hilfe. Unsagbare seelische Schmerzen, Traurigkeit, Furcht, Schrecken, Grauen durch die Last der Sünden der Welt. Sie hat wie im Tod gelebt. Sie hat oft nicht mehr gewusst, wo sie war und was sie war. Was sie war und wo sie war. Aber nach außen hin immer bescheiden und erbaulich. Unfassbar für menschliche Begriffe. Und Johannes Oeth, der Heilige, meint, um zu erfassen, was Marie in diesen 12 Jahren litt, müsste man die Furchtbarkeit und Größe des Zornes Gottes verstehen. Sie hat nämlich Anteil genommen an dem, was er gelitten hat, als er die Sünden der Welt trug und selbst Sünde geworden war. Wir wissen ja, dass kein Geschöpf den Schöpfer übertreffen kann, weder in der Liebe noch im Leiden. Also wir können nur ein bisschen ahnen, ihr Leiden war ein Anteil nehmen an den Leiden Jesu. Es war ein Anteil, es war nicht alles. Das ist auch unfassbar. Und sie schreibt da, es war eine ganz neue Hölle, die göttliche Liebe für mich schuf. Und die in ihrer Härte, Stärke und Qualen die Hölle der Verdammten derart überstieg, dass ich, also wenn sie die Wahl gehabt hätte, ich hätte es vorgezogen, lieber ein Jahr die Qualen der Letzteren zu leiden, als eine Stunde der Pein der Ersteren. Also sie hätte lieber ein Jahr die Qualen der Verdammten gelitten, als nur eine Stunde von dieser Hölle, die sie 12 Jahre hatte. Und dann sagt sie aber, die gewöhnliche Hölle, also das ist die Hölle der Verdammten, war für sie nur eine kleine Stärkung für meinen unersättlichen Leidenshunger. Das war Marie de Valais. Aber diese neue Hölle, diese 12-jährige, diese ganz schwere, war ein ganzes Festmahl, das meinen Hunger vollständig sättigte. Also sie wusste auch, sie hätte keinen Moment bestehen können, hätte er sie nicht durch ein großes Wunder erhalten. Und dann sagt sie eben dieses Wort, was ich angekündigt habe, die göttliche Liebe ist schrecklich und versteht es, uns mehr leiden zu lassen als die göttliche Gerechtigkeit. Und sie sagt dann auch dieses Wort, was ich in der Hölle durch die Gerechtigkeit litt, das ist die Hölle der Verdammten, ist nichts im Vergleich zu dem, was mich die göttliche Liebe erdulden ließ in diesen 12 Jahren. Und eben das Geheimnis kommt dann, es wird Märtyrer der Liebe geben. Märtyrer der Liebe, das ist dieses Martyrium, was sie da beschreibt. Und die werden die ersten Märtyrer, die des Blutes, bei weitem übertreffen. Und da denke ich auch wieder an den göttlichen Willen. Es ist jetzt nicht so, dass wir im göttlichen Willen dass wir das jetzt vor uns haben. Aber im göttlichen Willen heißt es ja, es ist das Opfer der Opfer, das Martyrium von allen Martyrien, übertrifft bei weitem jedes blutige Martyrium, das Martyrium des göttlichen Willens. Aber eben da ist das Geheimnis dieses universellen Aktes. Wir treten ein in das innergöttliche Leben, in die Ad Intra Operatio. Und da bekommt alles wieder ein ganz neues Gesicht, was Marie de Valais nicht kennen konnte, weil sie den universellen Akt nicht hatte. Bei der Luisa heißt es nämlich auch, da sagt Jesus, ich will nicht, dass du leidest, sondern ich will, dass du meine Gebete und meine Leiden nimmst und damit sozusagen wucherst. Die Märtyrer der Liebe werden sicher trotzdem viel leiden, aber es ist sicher kein Grund zu erschrecken, weil es der göttliche Wille ist, der stärkt, unterstützt und versüßt. Man empfindet es nicht so schlimm, man erlebt es nicht so furchtbar. Was man früher nicht ausgehalten hätte, hält man im göttlichen Willen aus und geht gestärkt hervor. Also ich bin sicher, dass Elli Huber zum Beispiel da etwas erzählen könnte. Ich bin sicher, dass sie im göttlichen Willen gelebt und gelitten hat. Und ihr Ich, das war, also ich weiß nicht wo, das hat sie sicher schon verloren gehabt, irgendwo auf dem Weg, glaube ich. Und da ist nämlich das Interessante, das ist jetzt noch hochinteressant. Da kommt die Aufmerksamkeit, auch wenn man ein bisschen müde ist. Sie sagt nämlich, oder sie, aus ihrem Leben, ihr Geheimnis. Sie hat nicht nur zeitgenössische Seelen eingeschlossen in ihr Sühneleben, sondern auch jene, die vor dem Anbruch der sündelosen Zeit leben. In der großen Drangsal. Vor allem uns gelten ihre Leiden. Was sie damals vor fast 400 Jahren getragen hat, das war für uns, vor allem für uns. Das ist wunderbar. Und sie hat einmal gesagt zu Jesus, König des Himmels und der Erde. Da war er scharf und hat gesagt, nein, nicht der Erde, es ist die Sünde, die hier herrscht. Er ist der König des Himmels, aber auf der Erde ist er nicht König. Bei der Luisa finden wir auch ähnliche Aussagen. Man will ihn von der Erde verjagen, man will ihn im Himmel verstecken. Diese Formulierungen kommen vor. Man will nichts von ihm wissen, auf Deutsch gesagt. Die Menschen auf der Erde leben ihr Leben dahin, sie wollen sich nicht stören lassen durch Mutter Gottes Erscheinungen in Fatima oder in Eisenberg, da durch ein Kreuz im Rasen. Da will sich keiner stören und reinreden lassen. Wir leben unser Leben, wir wollen es uns gut gehen lassen, wir wollen essen und trinken und sexuelle Ausschweifungen, wir wollen das Leben auskosten. Gott, das interessiert uns nicht mehr. So ist es heute. Also wir wollen Gott verjagen, beziehungsweise überhaupt im Himmel verstecken, also kein Interesse, kein Bedarf an den göttlichen Offenbarungen, das braucht man nicht. Und das sagt er eben, er unterbricht sie und sagt, nein, er ist nicht König der Erde, hier herrscht die Sünde. Aber ich werde die ungeheuerliche, also die Sünde, bald vertreiben und vernichten und über das ganze Weltall regieren. Das hat er streng und scharf gesagt. Marie selbst hat vorausgesagt, nach einer Weltkrise, die kommen muss, da brauche ich jetzt keine Erklärung abgeben, wird die Zeit da sein, in der die Sünde verbannt sein wird und es nur mehr die Gerechtigkeit auf Erden gibt. Das ist auch hochinteressant. Die Zeit, jetzt haben wir die Zeit der Barmherzigkeit. Mit der Erlösung hat die Zeit der Barmherzigkeit Gottes begonnen. Und wir stehen jetzt, das wage ich zu behaupten, das ist mein sicherer Eindruck, da bin ich persönlich überzeugt, wir stehen am Ende, also ganz am Ende von diesem Abschnitt. Die Erlösung, das sind ja die drei Fiat, das Fiat der Schöpfung, der Erlösung und dann kommt das Fiat der Heiligung. Und hier wird das beschrieben als die Gerechtigkeit auf Erden. Die Sünde wird verbannt sein und es wird nur mehr die Gerechtigkeit auf Erden geben. Gerechtigkeit, da denkt man sofort an das schreckliche Gericht, Gerechtigkeit, da wird aufgeräumt. Aber die Gerechtigkeit heißt ja, sicher aufräumen, weil sonst wird es ja nicht ausgewogen. Gerechtigkeit heißt zwei Waagschalen auf gleicher Höhe, Gleichgewicht, Ausgewogenheit. Gerecht heißt Equilibrium, Gleichgewicht. Und wenn die Gerechtigkeit herrscht, dann ist das die totale Harmonie, dann ist das Paradies auf der Erde. Und das ist die Zeit der göttlichen Gerechtigkeit, die vor uns liegt. Am Anfang ist das wie eine Bombe, die einschlägt, weil die Sünde herrscht. Jetzt muss Gott aufräumen mit der Sünde. Das ist die Gerechtigkeit, die ihn drum in Eisenberg wacht auf, weil Gott möchte nicht strafen müssen. Er kommt und es kommt seine Gerechtigkeit, wenn wir uns da einfügen würden und tun würden, was er verlangt, dann wäre das ein glatter Übergang. Da würden wir so hineingleiten, ohne große Erschütterungen, wenn alle Menschen umkehren würden. Aber eben weil sie es nicht tun, ist die Gerechtigkeit so schrecklich. Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht schrecklich. Im göttlichen Willen hört sie auf, schrecklich zu sein. Im göttlichen Willen ist sie genau das, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die göttliche Gerechtigkeit. Wenn sie herrscht, dann machen wir auf der Erde genau das, was die oben im Himmel tun. Das ist die Gerechtigkeit, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist ja nur Freude, Jubel, na endlich, Friede, Aussöhnung, Liebe mit Gott und untereinander, Paradies auf Erden. Das ist die Herrschaft der göttlichen Gerechtigkeit. Und darum ist die ganze Ära der göttlichen Gerechtigkeit gewidmet oder von ihr, ja, sie herrscht auf der Erde. In La Salette sagt die Mutter Gottes, viele Generationen werden heilig leben, also eine lange, viele Jahrhunderte herrscht die göttliche Gerechtigkeit bis zum Auftreten von Gog und Magog. Da kommt es dann wieder ganz dick. Aber dann ist endgültig Schluss mit dem Bösen sozusagen. Und sie hat dann gesagt, wenn ich nur leben würde, wenn der Sünde der Krieg erklärt wird und sie ausgerottet wird auf der Erde. Sie hatte einen solchen Hass gegen die Sünde, so einen Abscheu, weil sie genau in ihrer klaren Erkenntnis Gottes, seiner Liebe, seiner Ordnung und der Hässlichkeit der Sünde, was sie anrichtet, sie hatte einen göttlichen Hass gegen die Sünde. Und sie hat sich so gewünscht, wenn ich nur in dieser Zeit leben würde, und wir leben in dieser Zeit, wir sind die Glücklichen, wirklich die Glücklichen. Wir leben in der, am letzten Zipfel der Endzeit. Die Endzeit begann auf Golgotha und hört auf, wenn das Lichtkreuz am Himmel erscheinen wird. Und wir sind am letzten Zipfel dieser Endzeit. Wenn das Lichtkreuz am Himmel erscheinen wird, das ist der Moment, wo die Gerechtigkeit Gottes anfängt, ihren Triumphzug. Da kommt morgen in Eisenberg mehr, weil das ist Eisenberg. Das ist das Geheimnis von Eisenberg. Eigentlich eines davon. Also wir stehen einfach davor, dass die Gerechtigkeit Gottes auf Erden regieren wird. Und dass der Moment wird eintreten, das ist ein ganz bestimmter Moment, wenn das Lichtkreuz am Himmel erscheint. Das ist diese Warnung. Da, in dem Moment, ist die Zeit der Barmherzigkeit zu Ende. Und deshalb auch dieses furchtbare Gericht, diese Drangsal. Weil Gott jetzt wirklich anfängt, Zug um Zug sein Reich zu errichten. Und sie sagt, auch wenn mir Gott 1000 Paradiese gebe, würde ich sie verlassen, um dieses Ungeheuer zu bekämpfen. Also die Sünde, meint sie. Und ich möchte zu den Ersten gehören, die es vernichten. So sehr hasse ich es. Und da denke ich jetzt auch an die heiligen Engel. Von den heiligen Engeln ist es bekannt, dass sie die Sünde nicht ertragen. Sie können die Sünde, so wie wir dulden das. Viele Menschen begehen sie. Wir sind selber so schwach, wir tolerieren so viel und wir sind zu schwach, wir sind so nachgiebig und so hinfällig. Die Engel sind da ganz anders. Warum? Das ist mir jetzt auch erst klarer geworden. Sie schauen das Angesicht Gottes in der ganzen Klarheit. Sie sehen die Schönheit Gottes, seine Heiligkeit und sie sehen die Hässlichkeit der Sünde. Was die Sünde anrichtet, wie sehr die Sünde Gott beleidigt. Die Engel sind in Gott, sie sind ganz in Gott, sie sind wie ein Teil von Gott. Sie können es nicht ertragen. Und darum sind sie auch so streng. Die Engel sind viel strenger als die Menschen. Sie sind schon Liebe, aber sie haben eine viel klarere Erkenntnis. Und für sie käme das überhaupt nicht in Frage, nicht einmal eine Schwäche zu dulden. Weil sie ganz klar sehen, wie sehr Gott beleidigt wird, allein schon durch die lästlichen Sünden, diese ganz, wo wir sagen, das ist eine Kleinigkeit. Für den Engel ist das ein Martyrium, also wenn er unser Schutzengel ist, jeder Engel ist einmal Schutzengel. Alle Engel werden einmal Schutzengel sein. Für die Engel ist das ein Kreuzweg. Das ist der Kreuzweg der heiligen Engel, Schutzengel zu sein. Was machen wir nicht oft? Oder was haben wir schon hinter uns? Was haben wir dem Schutzengel angetan? Aber er ist treu, weil er den göttlichen Willen absolut über alles stellt. Er steht immer zu uns, er verteidigt uns immer, er tritt immer für uns ein. Egal, was wir tun. Obwohl es ihn so viel kostet. Wir haben keine Ahnung. Und Marie de Valais, die war sicher ganz in der Nähe, in diesem Bereich schon, weil sie so viel Licht hatte, so in der Nähe der heiligen Engel. Sie konnte es fast nicht, sie konnte die Sünde nicht aushalten. Weil sie die ganze Hässlichkeit, die ganze Furchtbarkeit der Sünde klar gesehen hat. Und deshalb hat sie sich als Sühnopfer angeboten. Deshalb konnte sie auch so viel leiden, weil sie diese klare Sicht hatte. Sie war bereit, so viel zu leiden, weil sie die Sünde klar erkannte in ihrer ganzen furchtbaren Auswirkung. Und da sagt sie ihm, sie hätte sich so gewünscht, in unserer Zeit zu leben. Und jetzt kommt nämlich auch was Interessantes. Sie hat viele prophetische Aussagen gemacht, zum Beispiel eben über diese Endzeit, gerade über die Zeit der großen Drangsal. Da hat sie ganz viel bekommen, weil es ihr ganzes Leiden ging hauptsächlich auf unsere Zeit hin. Es ging hauptsächlich darum, um die große Bekehrung. Und da sieht man auch die Parallelen mit Luisa. Sie hat nämlich auch gesprochen von 3 Fluten. Jesus hat ja das erklärt. Gott wird, der Heilige Geist wird die ganze Erde mit dem Feuer der göttlichen Liebe zünden und überfluten. Bei Luisa Picaretta wissen wir von diesen 3 Abschnitten, 3 Fluten. Die Flut aus Wasser, Noah. Die Flut von Blut, Christus. Die Flut von Feuer, der Heilige Geist. Jedes Mal geht es um das Reinwaschen von der Sünde. Bei Noah, die Menschen sind so schlecht geworden, dass die Sündflut kam. Bei Jesus, er hat alle Sünden abgewaschen mit seinem Blut. Und jetzt kommt die Flut von Feuer durch den Heiligen Geist. Und alle 3 sind traurig, weil die Menschen nicht bereit sind. So erklärt er auch bei Marie de Valais, es gibt 3 Sündfluten, die alle 3 traurig sind, um der Vernichtung der Sünde willen. Die erste war vom ewigen Vater eine Flut von Wasser. Die zweite war vom Sohn eine Flut von Blut. Die dritte ist vom Heiligen Geist eine Flut von Feuer. Lesen wir bei Luisa, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube 1921, im Januar, 19. Jänner 21, das, wenn ich mich nicht täusche, ich könnte es ganz kurz nachschauen. Naja, da suche ich jetzt wieder lang und breit, das ist schade um die Zeit.
Du meinst die Fluten?
Ja, die 3 Fluten, da gibt es, ja, mit einem Suchbegriff hat man das gleich. Das war, glaube ich, Jänner 28. Jänner 21, vermute ich, kann ich nicht sicher sagen. Jedenfalls ist hier bei Marie de Valais genau das Gleiche. Nur nicht mit dem Hintergrund jetzt des göttlichen Fiat, aber es ist genau dasselbe. Es wird 3 Fluten, 2 hat es schon gegeben. Die dritte steht vor uns, die Flut von Feuer. Das ist eben, also der Punkt, wann das Lichtkreuz am Himmel erscheint, dann ist diese Flut von Feuer, dann wird sie losbrechen. Die Seelenschau. Das ist der Moment, wo das Lichtkreuz erscheint, die Warnung. Das ist der Moment, wo Christus, die Herrlichkeit Christi, offenbar wird. Sie beginnt sich zu offenbaren. Bis dorthin sehen wir nichts. Wir sehen ja nichts, wir hören nichts. Wir haben innere Erlebnisse. Die Gnade teilt sich mit. Der göttliche Wille, wir nehmen ihn auf, wir leben in ihm. Aber wir sehen jetzt nichts von der Glorie. Vielleicht ein paar Auserwählte oder Ausnahmen. Aber wenn das Lichtkreuz am Himmel erscheint, das ist der Moment, wo Gott beginnt, sozusagen aus der Verborgenheit herauszutreten und dieses Licht seiner Glorie durchbrechen zu lassen. Das ist ein ganz großer Moment, die sogenannte Warnung. Das ist der erste Moment, der erste Augenblick, deshalb betrifft das auch alle, wo die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Und Paulus schreibt das ja auch in seinen Briefen. Ich weiß jetzt nicht, ist das Epheser oder Kolosser, das habe ich irgendwo da in meinen Unterlagen. Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Aber wenn die Herrlichkeit Christi offenbar werden wird, dann werden wir offenbar mit ihm. Das heißt, er wird an einem Punkt, wird sich die Herrlichkeit Gottes offenbaren, zu beginnen zu offenbaren. Und das ist auch wieder so ein kleiner Punkt. Wenn die Herrlichkeit Gottes beginnt, sich zu offenbaren, das ist immer das gleiche Prinzip. Es fängt an relativ klein und dann wächst es. Das wächst über die ganze Ära des göttlichen Willens. Die Herrlichkeit Gottes wird wachsen und wachsen in der Schöpfung. Von dem Moment an wird sie offenbar und sie wird sich immer mehr offenbaren. Von der Erleuchtung der Gewissen an. Und sie wird sich auch in uns offenbaren, immer mehr. Von diesem Augenblick bis dorthin ist alles noch verborgen, alles im Glauben, ohne zu sehen. Selig, der geglaubt hat, ohne zu sehen. Und in Eisenberg sehen wir ja auch jetzt nichts vom Kreuz. Aber wenn die Erleuchtung der Gewissen, wenn das Lichtkreuz am Himmel beginnt, wenn das anfängt, Da habe ich jetzt leider nicht abgeschaltet. Dann, wenn die Erleuchtung der Gewissen beginnt, dann bin ich persönlich überzeugt, also ja, bin ich persönlich schon überzeugt, dass in Eisenberg eben auch, Gott weiß wie und so, aber es wird sich die Herrlichkeit Gottes auch in Eisenberg, weil das über Eisenberg kommt, das Lichtkreuz. Es wird sich in Eisenberg etwas, ja, es heißt auch, dass ja ein Wunder kommt, dass dann ein Wunder kommen wird nach der Erleuchtung der Gewissen. Wir wissen es nicht wie, aber die Herrlichkeit Gottes wird sich von da an offenbaren. Und daher ist ja auch zuerst die Warnung und dann das Wunder, weil das Wunder ist schon ein weiterer Schritt. Die Warnung ist das Samenkorn, der Anfang, wo die Herrlichkeit Gottes heraustritt aus der Verborgenheit. Und dann das Wunder ist noch stärker. Und so geht das weiter. Und darum wird die neue Ära die Ära der Herrlichkeit Gottes sein auf Erden. Das sind wunderbare Dinge. Und ja, ich sage jetzt nur kurz, bei Marie de Valais in der neuen Ära, also praktisch mit der Erleuchtung der Gewissen, das beziehe ich gerade darauf, die Dämonen werden gezwungen sein, mitzuwirken an der Zerstörung ihrer Welt. Also von der Erleuchtung der Gewissen an wissen wir ja aus den Prophetien, dass es da besonders schlimm, dass dann das Gericht eigentlich kommen wird. Apokalypse, Kapitel 13, 14, da wird das eigentlich beschrieben, dass mit dem die Frau mit der Sonne, das ist eben dieses Offenbarwerden der Glorie, das hat zu tun mit der Erleuchtung der Gewissen, mit dem Hervortreten der Glorie, der Herrlichkeit Gottes. Und dann geht das, ja, das ist dann der Punkt, wo die Gerechtigkeit Gottes beginnt, die ganze Ära. Und da ist die Gerechtigkeit Gottes, wird Gericht halten, Gerechtigkeit Gottes richtet ein, stellt wieder her. Und die Dämonen werden gezwungen sein, also es wird das Gericht sein und es werden die Christen verfolgt, es werden viele Märtyrer sein, sagt auch Mutter Lex, auch bei Luisa ist das zu lesen. Der größte Teil der Menschheit wird vernichtet. Die Dämonen werden gezwungen sein, mitzuwirken an der Zerstörung ihrer Welt. Das bedeutet, die Erde wird ja gereinigt, gerade durch die Feinde der Kirche. Die Freimaurer werden alles zerstören wollen und sie werden gerade damit Werkzeuge sein in der Hand Gottes. Sie werden der eiserne Besen sein in der Hand Gottes. Am Ende werden sie selbst vernichtet. Aber sie haben diese Aufgabe, weiß ich, man kann jetzt die Feinde der Kirche alle da hineinnehmen. Die Dämonen selber werden ihr eigenes Werk, das sie über Jahrhunderte, Jahrtausende aufgebaut haben, selber zerstören. Im Grunde genommen, weil die Freimaurer und die Feinde der Kirche sind ja Instrumente in ihren Händen. Also sind die Dämonen selber jetzt gezwungen, ihr eigenes Werk, das sie so lange aufgebaut haben, zu vernichten. Wenn das Kreuz am Himmel erscheint, wissen die ganz genau, definitiv, ihre Zeit ist abgelaufen. Und sie können machen, was sie wollen. Je mehr sie wüten, umso mehr tragen sie zur Reinigung bei. Umso mehr graben sie sich selber das Wasser ab, letztlich. Und sie werden sich auch derer bemächtigen, die sich nicht bekehren wollen. Also wer sich nicht bekehren will, dann gibt es nicht mehr diese Barmherzigkeit Gottes, wie sie bis dorthin gilt. Sondern dann ist nur mehr Ja oder Nein. Ja zu Gott oder Nein. Wer Nein sagt, gehört denn, den holen sich sozusagen die Dämonen, sehr klar ausgedrückt. Wer Ja sagt, den holen die Engel. Den schützen und holen die Engel. Aber wer Nein sagt, den holen sich die Dämonen, wenn man es so jetzt klar sagen will. Und da kommt eben auch dieses Wort bei Marie de Valais. Und da ist mir dann einiges aufgegangen. Das ist ein Hammer für meine Begriffe. Sankt Gabriel wird eine besondere Rolle bei der Zerstörung der Sünde zufallen. Wir haben ja vorhin gehört, Marie de Valais hat sich so gesehnt, diese Zeit erleben zu dürfen, wo die Sünde zerstört wird auf der ganzen Erde. Und die drei Erzengel werden in dieser Zeit besonders in den Vordergrund treten, überhaupt die heiligen Engel. Eisenberg ist auf jeder Seite fast von den heiligen Engeln. Deshalb, weil ja die Zeit der Gerechtigkeit kommt, das Gericht Gottes. Und Gott kommt mit den Engeln. Wir lesen es in Matthäus-Evangelium, in den Evangelien. Er wird kommen mit den Engeln, um zu richten. Und jetzt ist auch, deshalb auch in Eisenberg, St. Michael, St. Raphael so stark beim Kreuz. Sie bewachen das Kreuz, das ist nicht von ungefähr. Und die Seelen, die Gott verehren, die die Mutter Gottes verehren, die den Rosenkranz beten, die das Rasenkreuz ehren, die werden von den Engeln besonders beschützt. Das ist alles kein Zufall. Das ist ganz logisch. Weil die Engel mit Gott kommen, mit Jesus kommen werden in Herrlichkeit, um zu richten. Und St. Gabriel wird diese Rolle haben, eine besondere Rolle bei der Zerstörung der Sünde. Und da kann man jetzt denken, was war damals, als dass die zweite göttliche Person vom Himmel auf die Erde in den Schoß herabstieg einer unbefleckten Jungfrau. Er hatte die Rolle, das Wort zu ihr zu bringen. Er trug, praktisch könnte man fast sagen, Gott auf seinen Schultern und hat ihn zu ihr gebracht und ihr das Wort gesagt. Und er hat gesprochen, der Erzengel Gabriel hat gesprochen, und in seinem Wort war das Wort, das ewige Wort. Und das ist wie bei der Luisa, wenn wir das Wort aufnehmen, was geschieht dann? Wir nehmen es wirklich auf. Es wurde Fleisch in ihrem Schoß. Jetzt nehmen wir das Wort wieder auf und wieder durch Sankt Gabriel, aber jetzt kommt er in der Glorie. Und Grignot von Montfort hat schon Sachen gesagt, wo er gesagt hat, er weiß nur, dass Jesus kam zum ersten Mal durch Maria. So wird er auch zum zweiten Mal durch sie kommen. Das weiß er. Aber nicht wie das geschehen wird, das konnte er nicht sagen. Seite 246 im Linz Verlag, diese Ausgabe, da habe ich das gelesen, auf Seite 246. Da sagt er eben, er sagt an vielen Stellen vom ersten, vom zweiten Kommen Jesu immer durch Maria. Und das heißt immer durch Sankt Gabriel. Das ist für mich dann, das ist ganz logisch, ganz klar. Er kam zum ersten Mal durch Sankt Gabriel, das Wort. Sankt Gabriel ist der Engel, der Bote Gottes, er trägt das Wort Gottes. Er ist hinein absorbiert, hineingewandelt in das Wort Gottes. Er ist gar nicht zu trennen vom Wort Gottes. Er hat das Wort gebracht, das Wort kam durch ihn auf die Erde. Und jetzt wird das wieder so ähnlich sein, in der Glorie. Und Sankt Raphael, die drei Engel. Sankt Raphael wird den Verzweifelnden helfen. Es wird eine so große Not kommen, dass die Menschen völlig verzweifeln. Mutter Lex hat da auch so Dinge erwähnt. Es wird eine große Verzweiflung kommen, weil die Not so groß sein wird. Und dann wird der Erzengel Raphael in besonderer Weise diesen helfen, den Verzweifeln. Und Sankt Michael wird die Seelen zu Gott führen. Die drei Erzengel werden besonders in dieser Zeit wirken. Und das, was mir da gekommen ist, das möchte ich euch sagen, weil das mich haut das um oder mich macht das ganz glücklich. Und das zeigt mir wieder die Bedeutung auch von Eisenberg. Wenn diese drei Erzengel besonders auf der Erde wirken werden in dieser Zeit, dann ist das wohl so, jeder Engel ist einmal Schutzengel. Es gibt Milliarden, Milliarden von Engeln. Aber jeder von ihnen ist einmal Schutzengel. Also so viele Menschen wird es geben, wie es Engel gibt. Damit jeder Engel diesen Schutzengeldienst versehen kann, das hat auch einen tiefen Sinn, weil Engel und Mensch eine Einheit sind. In Gott sind beide so eins, dass sie sind füreinander geschaffen, aufeinander hingeschaffen, der Engel und der Mensch. Wir mit unserem Schutzengel, wir schauen uns ähnlich. Wenn ich euren Schutzengel sehen könnte, dann der würde euch total gleich schauen, da weiß man sofort, wer zu wem gehört. Und wir sind so ähnlich, die Eigenschaften, die von Gott gegeben sind, die Gaben, die Aufgaben, das ist alles so zugeschnitten, wir sind eine Einheit. Und da ist mir das einfach sicher eigentlich für mich auch, dass diese drei Erzengel werden zur Endzeit alle ihren Schutzengeldienst haben. Also in unseren Tagen. Und ich glaube auch, dass das jetzt schon so ist, dass sie jetzt auf Erden als Schutzengel dienen. Dass es drei Seelen gibt, die von diesen Engeln geführt werden. Und ich glaube auch, dass das mit Eisenberg zu tun hat. Also dass diese Seelen mit Eisenberg zu tun haben oder haben werden. Und das ist jetzt in unseren Tagen. Und diese Engel werden dann gemeinsam mit ihren Schützlingen, es ist ja immer gemeinsam, der Engel als Schutzengel hat eine bestimmte Aufgabe und es ist sein Auftrag jetzt, seinen Schützling für diese, also in diese Aufgabe hineinzuführen und bei dieser Aufgabe zu leiten, zu beraten, zu schützen, zu verteidigen, zu formen, zu führen. Es ist eine Einheit. Der Engel und sein Schützling, sie haben eine Aufgabe. Also werden das Seelen sein, die eine Seele mit Michael, die von Michael geführt wird, das wird eine Seele sein, die ausgesprochen stark einen Drang hat oder diese einfach das in sich spürt. Das wird eine Seele sein, die die anderen zu Gott führt. Mit Kraft, die nicht gleich aufgibt, wenn einer ein fades Auge macht. Er kommt dann wieder und wieder und gibt nicht auf. Und es ist auch sicher eine Seele, dieser Engel ist unglaublich stark. St. Michael ist derjenige, der die Dämonen in die Hölle stürzt. Und der betreffende Mensch, der wird auch eine Gebetskraft haben, eine geistige Kraft haben, eine Durchschlagskraft. Er wird mit besonderer Kraft die Seelen zu Gott führen. Er wird viele zu Gott führen. Und die Seele, die St. Raphael hat, die von St. Raphael geführt wird, die wird ganz diesen Charakter haben. Es wird ein liebevoller Mensch sein, ein einfühlender, tröstend, auf dem Gebiet vielleicht der Heilung von Kranken, von Übeln, ein Tröster, ein Sanfter, so wie man es liest bei Tobit und Tobias, eine solche Seele mit diesem Auftrag. Und in Eisenberg gibt es ja alle diese Aspekte. Zu Gott führen, das ist ja der ganze Auftrag, die Seelen sollen umkehren und zu Gott zurückkehren. Raphael, es ist ein heilendes Wasser. Das Wasser von Eisenberg, das hat heilende Wirkung. Und es gibt die Verheißung, in den Tagen der großen Not wird das seine ganze Heilkraft entfalten. Da wird das erst voll, noch mehr zum Durchbruch kommen. Und so kann ich mir denken, dass das eben dieser Engel mit seinem Schützling, dass das ganz stark mit dem Eisenbergwasser zu tun hat, mit den Gnaden der Heilung, der Bekehrung auch in Eisenberg. Und St. Gabriel, die Zerstörung der Sünde, da wird es eine Seele geben, die diesen Auftrag in besonderer Weise auszuführen hat, dass die ganze Erde von der Sünde befreit wird. Und das wird durch St. Gabriel geschehen. Und dass diese glorreiche Wiederkunft Christi, das wird irgendwie mit dieser Seele, dass das wirklich, dass der Himmel auf die Erde kommt und dass die Mutter Gottes triumphiert. Ich weiß jetzt nicht von St. Gabriel, das ist eigenartig, dass in Eisenberg nur Michael und Raphael eigentlich erwähnt werden, Gabriel nicht. Aber das macht mir jetzt keine Sorgen, weil die Erzengel wirken sicher alle zusammen. Also wo die einen sind, sind auch die anderen. Es gibt ja eigentlich 7, weiß man auch von den Kirchenvätern, 7 Erzengel. Wie auch immer, St. Michael und Raphael sind jetzt in Eisenberg im Vordergrund. Aber das heißt nicht, dass nicht die anderen auch mitwirken. Und Eisenberg hat den Auftrag, das Tor zu sein, der Schlüssel. Das Kreuz ist der Schlüssel, das uns den Himmel öffnet oder ja, dass den Himmel auf die Erde herabsteigen lässt. Und wir müssen eben jetzt wirklich, wir haben den Auftrag in Eisenberg, das Gott das zu geben, die Liebe, die Verehrung, dass das Kreuz am Himmel erscheinen kann. Gott will auf Erden, dass wir das Kreuz auf der Erde so verehren, dass es am Himmel erscheinen kann, dass seine Gloria durchbrechen kann und am Himmel erscheinen kann. Das ist unser Auftrag, das ist ein so gewaltiger Auftrag. Es geht dann immer wieder unter im Alltag. Mir geht es auch so, wenn ich heimfahre, man ist so erfüllt, aber nach ein paar Tagen, da kommt es links, da kommt es rechts und dann geht man wieder, Tiefflug vielleicht, ja sicher zeitweise. Da ist der Alltag, aber das ist unser Auftrag, auch im Alltag. Marie de Valais hat nicht gewusst, die hat geglaubt, sie ist in der Hölle. Sie hat nicht einmal mehr gewusst, dass sie auf der Erde ist. Und bei uns ist es auch so. Wir kommen nach Hause und es ist uns alles wie weggezogen. Der große Auftrag ist dann wieder weggezogen. Aber trotzdem läuft es weiter, weil wir im göttlichen Willen leben und leiden. Wir leiden diese Verlassenheit, dass alles so weggezogen ist und wir wollen trotzdem treu sein, bis wir dann wieder auftanken dürfen. Das ist unser Kreuzweg. Aber der ist so wertvoll. Wir brauchen beides. Wir brauchen das Licht und die Stärkung und dann geht es wieder in den Untergrund oder so. Ja. Auf jeden Fall die Verheißung bei Marie de Valais, es wird eine Flut von Gnaden regnen. Die Erde wird von Heiligen bewohnt sein. Und dann kommt dieses Wort, es wird Märtyrer der Liebe geben, die weit größer sein werden als die ersten. Die ersten Märtyrer, da denkt man an Rom ja, ja die, die Kreuzigung Jesu, dann die hereinbrechende Verfolgung der Kirche bis dann im Römischen Reich um 300, da weiß vielleicht der Herr Pfarrer mehr, aber das war 300 Jahre lang fast die Verfolgung. Und da waren so viele Märtyrer. Wir haben heute noch mehr Märtyrer im Kommunismus, in den islamischen Ländern. Aber die Märtyrer der Liebe werden noch weit größer sein als die ersten, die ins Reich der Erlösung gehören, möchte ich fast sagen. Die Märtyrer des Blutes, das ist das Reich der Erlösung. Aber wenn wir in das Reich der Gerechtigkeit, das heißt der Heiligkeit Gottes kommen, das dritte Fiat ist das eigentlich, das Reich des göttlichen Fiat, das Fiat der Heiligung, das ist alles dasselbe. Wenn wir da hineinkommen, dann wird es erst so richtig diese Märtyrer der Liebe geben. Das ist, wenn ich euch so sagen darf, das ist mir auch innerlich so. Das werden Leiden sein, die mit der Glorie zu tun haben. Es heißt ja, Gott hat im Himmel, Jesus hat keinen Leib, er kann nicht leiden. Im Himmel können wir nicht leiden. Aber es ist ja die Glorie Gottes, die auf der Erde durchbrechen und erscheinen wird. Und da, glaube ich, Gott wird da noch Dinge offenbaren, die wir jetzt noch nicht wissen. Aber dass es da Leiden geben wird, bei Marie de Valais war das so ein Vorgeschmack, die in Bezug, die mit der Glorie zusammenhängen. Es muss ja irgendwie die Glorie auf Erden geboren werden. Und das, glaube ich, das wird schon eine schmerzhafte Geburt. So wunderschön sie ist. Jetzt ging es um die Ausbreitung vom Reich der Erlösung, aber wenn sich die Glorie Gottes auf der Erde offenbaren wird und alles umwandeln wird, das muss ja geboren werden. Und das sind, glaube ich, Sachen, die wir noch nicht wissen. Marie de Valais hat gesagt, zur Zeit der großen Drangsal wird sich die Welt bekehren. Und die Flut von Feuer, diese dritte, das ist der Gnadenstrom der großen Bekehrung. Also diese Flut, es werden ja viele Menschen umkommen, es wird Märtyrer geben, aber da werden sich eben auch sehr viele bekehren. Und sie sagt, das sage ich euch noch, dann ja, machen wir wieder Pause. Nach der großen Umkehr, für die sich Marie de Valais opferte, wird nur mehr ein Hirt und eine Herde sein. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.